Moin Pössl, der Inside Pössl Group Podcast.
Servus, lieber Robert.
Servus, Jan.
Mr. Kastenwagen Robert Hein. Es gibt noch keinen Mr. E-Kastenwagen Robert Hein.
Nein, den gibt's nicht. Wir hatten mal ansatzweise einen, aber den gibt's aktuell nicht mehr.
Ganz großes Thema. In Vorbereitung jetzt auf diese Ausgabe, auf diese Episode, habe ich mal ein bisschen gegoogelt. Es gab mal einen E-Vanster, ja. Aber es gibt keinen E-Kastenwagen, um es zu erklären, elektronischer Kastenwagen. Also ein Fahrzeug, das
mit Elektroantrieb
fährt.
Genau.
Warum gibt's das noch nicht?
Ich glaube, dass einfach das Antriebskonzept hinsichtlich Gewicht und Reichweite noch nicht passt fürs Camping.
Aber es gibt doch auch in der Entwicklung von LKW beispielsweise, MAN und wie sie alle heißen, schon die Möglichkeit, große Massen zu bewegen. In irgendeiner Form zu bewegen, oder?
Ja, aber das sind keine 3,5 Tonnen limitierten Fahrzeuge und die, muss man eins dazu sagen, haben vielleicht eine Reichweite von 80 bis 100 Kilometern, können dann wieder nachladen oder Akku wechseln, das hat der Camper nicht. Der müsste ja mindestens irgendwie versuchen, seinen Urlaubsort zu erreichen und dann vor Ort am Stell- oder Campingplatz müsste auch die Möglichkeit gegeben sein, das Fahrzeug nachzuladen. Und solange die Infrastruktur dafür nicht gegeben ist, denke ich, hat der E-Kastenwagen wenig Chancen.
Kommen wir gleich im Einzelnen zu. Es gab mal den E-Vanster.
Ja, den gab es mal richtig.
Warum gibt es den nicht mehr?
Den gibt es faktisch schon noch, nur die Nachfrage ist leider fast gegen Null gegangen. Ich sag mal so überspitzt, das liegt ein bisschen an der BAFA-Förderung, die letztes Jahr ausgelaufen ist und mit dem Auslauf dieser Förderung.
Bitte kurz erklären, BAFA?
BAFA, genau, das ist eine Förderung für Elektrofahrzeuge, speziell beim Kauf bis 6.000 Euro, glaube ich, bis zum bestimmten Wert. Das waren irgendwie 51 oder 60.000 Euro, ich weiß nicht mehr genau, aber da hast du vom Start an 6.000 Euro wiederbekommen. BAFA kennen viele vom Häusle bauen, wenn sie Energie sanieren, das ist im Endeffekt die gleiche Schiene. Mhm. Und da wurde eben vom Staat der Kauf eines Elektrofahrzeuges subventioniert und auch in dem Fall der E-Vanster als Elektrobus mit Campingfunktion.
So, das heißt also, den Wagen gab es schon.
Den gibt es auch immer noch. Also wir haben schon noch einige. Gerne anrufen beim Handel, gerne vorbeikommen, gerne nachfragen.
Das klingt nach, die müssen weg.
Ja, ein bisschen müssen die schon weg auch, weil die werden nicht besser, ja, die Fahrzeuge. Und es ist definitiv ein tolles Fahrzeug mit 280 Kilometer Reichweite, rein elektrisch betrieben. Der Punkt ist ganz einfach, du musst deine Reisen gut planen, wie bei jedem E-Fahrzeug. Und du musst halt überlegen, was du genau damit machen willst. Ich denke, das passt schon, auch noch für viele im Vergleich zu alternativen Antriebskonzepten. Aber du musst eine Vorstellung davon haben, wie du reisen willst.
Welches Gewicht hat denn der E-Vanster? Oder wenn du sagst, Gewicht ist das große Thema.
Also beim E-Vanster ist das Gewicht nicht so ausschlaggebend, weil das ist ja ein Bus, also ein Bussegment. Wir reden ja eher vom E-Kastenwagen mit den 3,5 Tonnen.
Das ist aber schon dann der Unterschied.
Das ist schon
also jede Tonne, jedes Kilo, das macht den Unterschied am Ende aus.
Also wenn du so Batteriekonzepte hast zwischen 400 und 800 Kilo zusätzliches Gewicht, dann hast du halt das Problem, dass das genau die Restzuladung beim aktuellen Kastenwagen ist. Sprich, wenn ich so ein E-Fahrzeug bauen würde, würde ich dann eine Restzuladung von 0 Kilo haben, dann könnte ich sogar kein Gepäck mehr mitnehmen. Zudem habe ich wahrscheinlich eine ziemlich unzufriedenstellende Reichweite.
Weil die Batterie so schwer ist? Also reden doch aber über Zuladungen von 300, 400 Kilo.
Ja, wenn die Batterieblock auch 300, 400 Kilo wiegt, dann bist du eben am Limit.
Und so viel wiegen die?
So viel wiegen die teilweise, ja.
Was müsste denn passieren? Welche technologischen Hürden müssten denn überwunden werden, um das effizient herstellen zu können, auch für 3,5 Tonnen Fahrzeuge und mehr?
Da brauchst du eine neue Lipo-Generation, also von Batterietechnologie generell, kleinere, leichtere Batterien mit mehr Reichweite. Generell denke ich, müsste man auch über die 3,5 Tonnen Thematik nochmal nachdenken, ob man die nicht auf 4,2 Tonnen erweitern kann, was ja generell dem ausgebauten Kastenwagen und dem Reisemobilsektor sehr, sehr gut tun würde und entgegenkommen würde. Das wären so Themen, aber auch die Ladeinfrastruktur, glaube ich, müsste sich speziell in Südeuropa nochmal grundlegend ändern.
Kommen wir gleich dazu. Aber du sagst, der Hauptpunkt ist aktuell Gewicht, Batterie.
Batterie, genau,
Restzuladung. Reichweite.
Reichweite, Restzuladung.
Aber Gewicht ist das große Thema eigentlich.
Aktuell das größte Thema, ja.
Gab es denn Prototypen? Habt ihr das mal versucht? Habt ihr einfach mal einen Pössl genommen und hinten komplett alles mit Batterien vollgepackt und das?
Nein.
Noch nicht.
Also, die Batterien sind ja meistens im Unterflurbereich verbaut, jetzt speziell beim E-Vanster. Da haben wir normalerweise im großen Kastenwagenbereich die Entleerung des Abwassertanks. Das heißt, da kollidiert schon mal ein wichtiges Bauteil mit dem Akkublock, wenn der genauso angebracht wäre wie jetzt beim Bus. Das nächste Thema ist natürlich, dass man den Strom nur zum Fahrbetrieb benutzen darf und nicht zur Versorgung des Reisemobils. Das heißt, ich müsste on top immer noch die Bordbatterien oder Aufbaubatterien verbauen und auch laden, die ich jetzt über eine Lichtmaschine lade beim Fahren, müsste ich dann auch über Rekuperation oder über eine Lichtmaschine oder über eine Teilentladung aus dem Fahrzeugakku laden und da darf ich ja nicht andocken. Das heißt, da gibt es viele Beschränkungen seitens der Hersteller, aber auch Auflagen und Regulierungen, die das derzeit verhindern.
Und wie du es von mir gewohnt bist, immer blöde Fragen. Es gibt auch die Solarpanel, die EV-Möglichkeit, das auch zu laden.
Das ist richtig, aber die Ladeleistung von Solarpanelen reicht da bei Weitem nicht aus.
Jetzt sehe ich in großen Städten DHL, Amazon, UPS. Busse durch die Gegend fahren, die auch schwere Pakete hinten drin haben. Warum ja. geht's da und beim Kastenwagen nicht?
Ja, überleg mal, die siehst du auch nur innerstädtisch, da die Routen begrenzt sind auf eine bestimmte Reichweite und dann werden die Fahrzeuge nachgeladen oder es fährt ein zweites Fahrzeug los anstelle des ersten. Für diese Art des Transportkonzeptes funktioniert Elektro auch ganz gut. Aber ein Reisemobilist, der will ja nicht 80, 100 oder 200 Kilometer fahren und dann eine halbe Stunde, Stunde aufladen. Der möchte ja seinen Urlaubsort schnell erreichen oder möchte im Cruising-Modus, wie wir vorher gelernt haben, dort angenehm mit 100, 120 km/h hinkommen. Und wenn du jetzt mal südlicher gehst wie Deutschland, ja, geh mal nach Spanien nach oder Südspanien, Süditalien, geh mal nach Frankreich, ganz in Süden, da geht es vielleicht noch ein bisschen, aber auch Griechenland, die Ecken oder Jugoslawien, größere Teile, haben überhaupt keine Ladeversorgung für E-Mobile. Das heißt, das sind aber die Urlaubsregionen, die du mit deinem Reisemobil bereisen willst. Skandinavien, denke ich mal, ist das kleinere Problem, aber wenn du in den Süden fährst, hast du gar keine Möglichkeit zum Laden. Da musst du nur dauernd überlegen, wie kriege ich wieder Saft in den Akku, und ich glaube, das löst die Entspannung dann auf und macht dich eher verkrampft in einer Urlaubsfahrt.
Wie ist denn die aktuelle Situation, also die aktuelle Infrastruktur, was Ladesäulen angeht und eben diese mobile Ladenetzwerke? Gibt es ja für den Pkw-Sektor schon mittlerweile sehr ausgeprägt. Gebaut. Wie sieht es denn im E-Mobility-Bereich auch auf Campingplätzen aus? Es gibt ja eben auch welche Menschen, die mit Elektroautos, EV, die mit dem Wohnwagen beispielsweise auf dem Campingplatz fahren.
Ja, beim Wohnwagen ist es nochmal speziell, weil das E-Zugfahrzeug natürlich sehr hohen Energieverbrauch hat durch das Gewicht vom Wohnwagen. Also generell, ich habe mir mal so eine Karte gezogen, das findest du im Internet, wie die Lademöglichkeiten sind, und das ist wirklich sehr imposant, wie viele Versorgungsstationen in Skandinavien vorhanden sind und wie wenig in Südeuropa. Ähnlich verhält sich es dann natürlich auf den Campingplätzen. Also ich kenne keinen Campingplatz, der an Platz selber eine Lademöglichkeit für den Fahrzeugakku hätte. Du müsstest dann immer, da gibt es mal zwei, drei Ladestationen vorne an der Rezeption. Aber du willst ja auch nicht, wenn du dein Fahrzeug auf zu machst, vielleicht fährst du mit fast leerem Akku auf dem Platz. Ja. Irgendwann zeigt er dir an, du musst nachladen, dann musst du deinen Stellplatz verlassen und müsstest es vorne für zwei, drei Stunden sozusagen an die Ladesäule hängen. Das macht ja auch keiner.
Also sehe ich die Situation so richtig und verstehe ich es auch richtig, dass selbst wenn es technisch möglich wäre, mit einem gewichtreduzierten Akku einen E-Kastenwagen zu bauen, dass es keine passende Infrastruktur dafür gäbe. Status heute?
Aktuell nicht. Ich glaube, da müssten alle Betreiber nochmal nachrüsten. Und dann muss man auch gucken, ich gebe mal ein Beispiel aus dem Yachting-Bereich, die ganzen Marinas, gerade an den Seen. Nehme ich mal als Beispiel meinen Wohnort Chieming, Chiemsee. Da ist in Marinas Folgendes passiert. Die hat sich die Zahl der Elektroboote verdoppelt bis verdreifacht. Und auf einmal reicht der ganze Kabelquerschnitt, die ganze Absicherung nicht mehr aus. Die FIs fliegen. Ja. Die ganzen Boote waren stromlos und konnten nicht mehr geladen werden. Das heißt, die ganze Infrastruktur muss erstmal nachgezogen werden. Und ich denke, das ist das Hauptproblem auf Campingplätzen, dass man sich auf, wenn es diese E-Mobilitäts-Campingwelle gäbe, dass man die einfach erstmal aufbauen muss. Nicht an der Straße die Ladesäulen, sondern wirklich am Platz selber.
Jetzt haben wir aber natürlich eine Situation, was die Infrastruktur angeht, die sich doch deutlich verbessert hat in den letzten 5, 10, 15 Jahren speziell. Das ist doch im Grunde zu erwarten und eine lösbare Aufgabe, diese Logistik herzustellen. Oder was kommt denn zuerst? Sagt man, wir investieren nicht in einen E-Kastenwagen, weil die Infrastruktur noch nicht da ist, und die Infrastruktur sagt, warum sollen wir denn was hinstellen, wenn es noch keine also das ist dieses Henne- und Eck-Problem am Ende, oder?
Henne- und Ei-Problem, ja. Ich denke, ein bisschen scheitert es generell an der, ich sag mal, nicht, dass die Ei und die Henne nicht miteinander sprechen oder andersrum, sondern ich glaube, da gibt es keine Plattform für die beiden, wo die über dieses Thema sprechen würden. Wenn du jetzt an Automobilinfrastruktur denkst, ja, die zählt ja genauso für die Campingfahrzeuge, die wird sich weiter ausbauen, da bin ich mir relativ sicher. Das wird auch in ausreichender Menge auch in Zukunft irgendwann mal zur Verfügung stehen. Die Frage ist nur, ob die europäischen Länder da geschlossen dran arbeiten, diese Ladeinfrastruktur auch auf den Campingplätzen zu etablieren, weil dann bist du vorneweg schon limitiert, wo du hinfahren kannst. Und ich glaube, das ist das Schlimmste für einen Camper, wenn er seinen Urlaub nach Lademöglichkeiten planen muss.
Und die Integration, ich kenne mich mit der Technologie leider zu wenig aus, aber wäre es dann technisch möglich, auch an jeder generellen Ladestation den Wagen zu laden? Ich war mal mit meinem Auto vor 3 oder 4 Jahren, war das auf dem Großglockner, oben diese Alpenstrecke, die man da fahren kann, so eine Panoramastrecke. Am letzten Eck, wo wirklich nichts mehr war, auf, weiß ich nicht, 2000, 3000 Metern, war so eine Ladesäule.
Ja.
So. Also wäre es technisch dann möglich, auch mit einem E-Wagen an solchen Stellen möglicherweise den Wagen zu tanken?
Das wäre möglich. Aber du hast ja gesagt,
elektrisch.
Elektrisch, da wäre jetzt eine Ladestelle. Du musst mal sehen, wann brauchst du denn die Infrastruktur? Das ist meistens in den Sommermonaten in Ballungszentren, in bestimmten neuralgischen Punkten, wo dann jeder mal laden will. Ja. Großglockner, da ist eine da, weil das ist einfach ein Aussichtspunkt, ein sehr bekannter. Da fährt jeder mal hoch, macht ein Bild.
Aber da vermutet man es nicht. Alles, aber keine nicht, aber so eine Ladestation.
Sehr, sehr, sehr touristisch, und die Österreicher machen das ganz gern, gerade an so neuralgischen Punkten. Aber jetzt für die breite Masse gesprochen, denk mal dran, wie du deinen Urlaub planst. Ja. Du sagst, okay, dieses Jahr habe ich mal Bock auf Griechenland oder ich habe Bock auf Schweden oder ich habe Bock auf irgendwas, ja, egal, dann hast du Bock auf das und nicht, du fährst nicht dahin, weil man dort laden kann. Du müsstest also immer, wenn du jetzt mit einem E-Camp unterwegs wirst, auch die Absicherung für dich selber haben, dass du überall mit Strom versorgt werden wirst. Ja, und das ist so ein Punkt, das Unrealisierbare ist aktuell aber noch die Batterie, das Batteriegewicht hinsichtlich der 3,5 Tonnen. Das ist noch viel schwerwiegender wie jetzt die Ladeinfrastruktur.
Ich muss auf der anderen Seite dagegen stellen, dass ich auch holländische Tesla-Fahrer in Österreich oder der Schweiz treffe.
Ja.
Und wenn man mit denen redet, die organisieren sich dann irgendwie auch.
Richtig. Und die sind gut organisiert, gut vernetzt und es gibt auch gute Apps. Tesla ist sowieso ein Vorreiter. Ja, mit dem Supercharger, das ist eine ganz eigene Liga. Da wurde das Ladenetz ja vorm Fahrzeug entwickelt. Und ich glaube, da hinken alle anderen Automobilhersteller und natürlich jetzt in letzter Instanz auch die Kasten- oder Transporterwagenindustrie, die eben die Campingfahrzeuge als Basisfahrzeuge stellt, hinterher.
Jetzt hast du angesprochen, je südlicher man kommt, umso dünner wird das Netz und die Infrastruktur. Wie ist denn der Stand in Deutschland aktuell?
Also ich denke, in Deutschland sind wir relativ gut versorgt, in allen Regionen. Zumindest ist die Karte mit diesen blauen BW-Punkten, die ich mir da mal ausgedruckt habe, relativ dicht besiedelt. Auch Österreich ist noch relativ gut erschlossen, außer die Bergregionen. Aber ich muss sagen, wenn es dann Richtung Slowenien geht, ja, Slowenien, Kroatien, Albanien, Montenegro, in Richtung Griechenland, dann wird es immer dünner. Ja. Dann habe ich da Ladesäulen alle 150 bis 250 Kilometer eine. Und das wäre dann im normalen Urlaubsbetrieb schon fast undenkbar. Du musst dir halt gut überlegen, mit wie viel Restladung fährst du am Campingplatz. Ja. In der Regel kannst du es auch planen. Ja. Es ist nicht unmöglich, aber es schränkt dich sehr stark ein. Jetzt gehe ich weiter nach Griechenland. Da gibt es im Umkreis von 800 Kilometer eine Ladestation. Da habe ich schon ein größeres Problem, weil so weit komme ich gar nicht. Ja, das heißt, da kann ich auch keine Ladezyklen planen, weil die Ladeinfrastruktur definitiv nicht da ist.
Dennoch muss ja mal irgendwann einer anfangen. Und ich glaube, wenn der Markt das hergibt, dann muss man halt dann nachziehen als Anbieter am Ende. Wie ist die politische Situation bei euch in der Pössl Group? Habt ihr das überhaupt auf der Agenda oder sagt ihr, es ist so weit entfernt, dass wir darüber gar nicht mal nachdenken, weil die Investitionen viel zu hoch wären und auch die wirtschaftlichen Anreize es nicht hergeben?
Ich finde ein bisschen schwierig. Wir sind jetzt beim Thema E-Mobilität, ja, wo wir uns ja mit dem Events da mal auf dieses Terrain vorgewagt haben. Was wir nicht so ganz verstehen, ist, dass das natürlich, wir verstehen schon, weil es lobbybedingt einfach so sein muss, wie es aktuell ist. Aber es gibt ja auch das Thema E-Fuels, ja, um jetzt mal die normalen Benzin- und Dieselgetriebenen Fahrzeuge möglichst ökologisch neutral betreiben zu können. Es gäbe auch noch das Thema Wasserstoff, Methanol. Es gäbe da auch Kombiprodukte im Hybridbereich. Ein Hybrid Fiat Ducato war auch mal angedacht. Ja, da scheitert es ja auch an der Gewichtsvorgabe. Hast du nämlich den Motor plus den E-Motor plus den Akku. Das waren dann zu viele Antriebselemente in einem Fahrzeug und gewichtstechnisch nicht zu realisieren. Aber aktuell merken wir von Seiten der Stellantis-Gruppe, deren Produkte wir hauptsächlich verbauen. Aber
das sind auch die Chassisbauer, die genau, euch
Fiat, beliefern. Citroën, Peugeot,
ja.
Und auch Mercedes. Die haben definitiv den Auftrag, viele, viele E-Fahrzeuge zu bauen, auch im Lastverkehrbereich. Bis 2030 wird sich die Quote da mehr als verdoppeln. Das heißt, das Thema wird auch in den nächsten Jahren für uns immer mehr in Fokus rücken, aber für uns ist es relativ einfach. Du gibst uns ein Chassis, das hat Gewicht X. Wir haben Ausbau mit Gewicht Y, gibt Gewicht Z. Entweder das passt oder das passt nicht. Wenn es nicht passt, können wir es nicht machen oder wir müssten grundlegend so viel verändern und dann müssen wir überlegen, ob es Sinn macht oder nicht.
Jetzt habe ich da auch ein bisschen dagegen halten, dass wenn die Stellantis-Gruppe das Fahrzeug baut mit dem Gewicht X, ihr packt Gewicht Y mit drauf.
Genau.
So. Wenn die aber jetzt einen Transporter rausschicken mit dem Chassisgewicht X, ja, und jemand nutzt den Transporter, weil er ein Handwerker ist und hinten packt er Backsteine rein oder irgendwie eine Beladung, hat er ja auch die Y-Zuladung.
Genau, aber der ist ja nicht ausgebaut.
Das Wo ist heißt, der Unterschied?
Der Unterschied ist, dass ein Transporter natürlich ein ganz anderes Leergewicht hat. Ja, unser Ausbau wiegt ja auch einiges.
Wo liegen wir da ungefähr, kannst du sagen?
Nee, das darf ich leider nicht, aber...
Du darfst es nicht, das ist das große Geheimnis? Ist das McDonalds-Rezept und die Coca-Cola-Mischung?
Das ist schon so Ausbaugewichte, das ist schon so ein ganz eigenes Thema, weil die auch verwogen werden, die Fahrzeuge.
Oh, Wunderpunkt, muss ich mir aufschreiben.
Wo liegt man da? Ich meine, das ist immer die Frage.
Es gibt,
man kann natürlich alles in der Leichtbauweise konstruieren, man kann viel sparen. Ja, ich bin mir sicher, man kann 200, 300 Kilo raussparen aus dem Ausbau. Jetzt haben wir 200, 300 Kilo nicht, aber der Punkt ist der, wie teuer wäre dann das Produkt? Ja, dann redet man nicht mehr über, vergleichen wir jetzt mal so ein 6-Meter-Fahrzeug mit 58.000 Euro. Wenn der dann bei 80 liegt und der 640er, der jetzt 78 kostet, volle Hütte, dann bei 102.000 Euro liegt, dann will das Fahrzeug auch keiner mehr kaufen. Irgendwann erreicht man dann auch für diese Fahrzeugkategorie den Preis, den der Kunde bereit ist zu zahlen. Und ich glaube, das ist eher die Problematik.
Und macht aber nicht die Hoffnung dann die Entwicklung zu sagen, auf der einen Seite wird die Batterietechnologie besser, höhere Leistungsfähigkeit mit weniger Gewicht plus die Materialienverbauung, die ihr ja dann einbaut am Ende, wird aber auch leichter, sodass man da an diesen X-Punkt kommt.
Das hat ja der, wer hat das letztens gesagt, ich glaube vor VW-Vorstand war es, die Welt hat sich für E entschieden. Ja, ich habe den Artikel dann im Nachgang nochmal gelesen. Es ist schon so, über das Thema E, ob ich es jetzt gut oder wir es gut oder schlecht finden, brauchen wir nicht diskutieren, es ist definitiv da. Und die Automobilindustrie wird das Thema weiter verfolgen. Jetzt kommt die politische Komponente dazu. Bleiben die 3,5 Tonnen bestehen oder nicht? Ja, wenn die fallen, in Kombination mit E, wird es sicher künftig irgendwelche Konzepte geben auf Kastenwagenbasis, die dann auch funktionieren für uns mit normalen Ausbaugewichten. Da bin ich mir relativ sicher. Sollte die Politik den Schritt nicht mitgehen oder sollte sich da grundlegend was ändern und es bei 3,5 Tonnen bleiben und die E-Technologie wird nicht erheblich leichter durch neue Batterietechnologien, dann müssen wir uns überlegen, wie wir mit dem Ausbau umgehen und wie wir weiter fortfahren. Aber das Thema ist noch ein bisschen weit in der Zukunft, also steht noch nicht auf der aktuellen Agenda, denn wir warten ja jährlich, wir warten immer die Produktvorstellungen ab, was bringt Stellantis Neues, was bringt die Mercedes-Benz AG Neues und dann können wir darauf reagieren und dann müssen wir auch gucken, was macht die Politik hinsichtlich dieser Normierung. Der Caravaning-Markt ist ja für den Automobilhersteller minimal. Auch wenn wir im Kasten hier mit 64% Zulassungen, sagen wir mal 100.000 zugelassene Reisemobile generell sprechen, so pro Jahr, ist das ja minimal im Vergleich zum Transport, Leicht-, Schwerlastverkehr, alles, was du so genannt hast, DHL, Post, Amazon und alles, was so rumfährt, sind wir nur ein kleiner Bestandteil. Das heißt, inwiefern wir da Gewichtung haben und die uns berücksichtigen, das bleibt mal noch offen im Raum stehen. Ich hoffe ganz fest auf die mindestens 4,2 Tonnen.
Was ist der Knackpunkt an diesen 3,5 Tonnen?
Ja, der Knackpunkt ist einfach Leergewicht, Chassis plus Ausbau.
Ja, aber warum diese Zahl? Also so, ihr hättet gerne 4,2, es ist aber 3,5. Was ist der politische Hintergrund?
Die Chassis sind meines Wissens nach, das ist aber jetzt, das wissen Sie schon ein paar Jahre alt, sind die ganzen Bremssysteme und Federsysteme von dem Fahrzeug, auch die Steifigkeit und Stabilität auf 4,2 Tonnen ausgelegt. Ich denke, diese 3,5 sind mit Angst gehen gerechnet der Wert, den das KBA oder auch die Bundesregierung Kraftfahrbundesamt bedenkenlos als Grenzwert setzen kann, ohne dass was passiert. Ja, auch mit Toleranzen. Ich denke einfach, da ist ein Angstgehen mit eingerechneten Sicherheitswert, auch wenn die Bremsleistung für ein höheres Gewicht ausgelegt wäre.
Das klingt jetzt nicht danach, dass sich das absehbar großartig verschiebt oder ändert.
Doch, es ist schon in der Diskussion, die 4,2. Also wir sind da sehr optimistisch, dass sich da relativ schnell was tut. Zum Schluss hat sich schon geändert und ich weiß es gar nicht, aber ich denke nicht. Aber das wäre natürlich das große Ansinnen. Und dann noch in Kombination mit Hybridantrieben oder leichterer Batterietechnik, da kann sich noch einiges bewegen.
Was denkst du, was ist deine persönliche Prognose, in welche Richtung sich das entwickeln wird? E, Wasserstoff, Hybrid, eine Mischung aus allem?
Ich denke, dass alles seine Daseinsberechtigung hat. Du hast ja schon von dem E-Lastverkehr innerstädtisch gesprochen, um die Luft sauber zu halten. Ja. Auch der Diesel, wenn man den jetzt nicht organisch herstellt, sondern eben mit Formaldehyd, synthetisch. Die Dieselfahrzeuge sind sehr effizient mittlerweile, die filtern die Luft nicht direkt, aber ich denke mal, durch die ganze Abgasreinigung sind die schon sehr viel besser als früher. Auch die Benzinfahrzeuge. Vielleicht ist es auch eine Mischung nicht nur aus Antriebstechniken, sondern dass man sagt, der Diesel oder der Benziner wäre für Weitstrecke, ja, ein Hybrid wäre für Mittelstrecke und für innerstädtisch eh. Vielleicht macht es auch so ein Konzept Sinn. Ich würde da nichts kategorisch ausschließen oder sagen, das muss so sein, aber ich denke, dass vielleicht auch verschiedene Antriebskonzepte am Markt ihre Berechtigung haben.
Was denkst du über die Entwicklungszeiträume? Reden wir über Jahre, Jahrzehnte?
Nee, über Jahre,
definitiv. Jahre.
Ja.
4, 5, 10, 30, 35.
Wenn man so die Agenda anguckt, ich denke mal, bei vielen Automobilherstellern steht die 2030 irgendwo im Raum. Ja, und 2032, 2035, 2038, also 2030 ist ja Verbrennerverbot. Ja, das magische Jahr. Und bis dahin muss ja die Flotte umgestellt sein. Das ist jetzt kein Geheimnis. Oder zumindest größtenteils E oder Grün oder wie auch immer bis dahin. Und ich denke, deswegen sprechen wir jetzt über Jahre. Wir haben jetzt 2025, also der Fokus wird auf die nächsten 5 Jahren liegen.
Das heißt, das muss sich entwickeln in eine Richtung, wegen etwaiger Bedingungen.
Solange die Gesetzgebung und auch dieses Verbrenner-Aus- und Verbrennerverbot so bestehen bleibt, wie es aktuell ist, muss es sich entwickeln, genau.
Was würdest du dir persönlich wünschen, Status jetzt, wie die Weiterentwicklung auch politisch sich drehen sollte, könnte, müsste?
Ganz persönlich und wertneutral würde ich mir natürlich wünschen, dass man in alle herkömmlichen Fahrzeuge, in Antriebstechniken E-Fuels tanken kann, also dass man weggeht von dem organischen Diesel und organischen Benzin hin zu synthetischen Treibstoffen und die Fahrzeuge so belässt, wie sie sind, denn wir haben tolle Fahrzeuge mit toller Technik und toller Sicherheit und tollen Reichweiten, da gibt es eigentlich nichts dran zu merkeln und wenn man da jetzt die Umwelt auch noch entlasten kann und das sehr energiereiche Formaldehyd beispielsweise in Regionen der Erde herstellen kann, wo viel Sonne ist, ja, wo viel Energie vorhanden ist und dann zu anständigen Preisen an deutschen Zapfsäulen anbieten und an europäischen Zapfsäulen anbieten könnte, das wäre so mein absoluter Highlight.
Herausforderungen und Lösungen. Es gibt noch was zu tun. Ich bin gespannt. Vielleicht reden wir in einem Jahr über einen ganz anderen Status. Werden wir es mal abwarten, in welche Richtung sich diese Reise entwickelt. Mr. E-Kastenwagen Robert Hein.
Das ist ein neuer Titel. Danke dir.
Herzlichen Dank.
Danke, Jan.
Dein Pössl. Der Inside Pössl Group Podcast. Mehr Infos auf pössl-group.de.